Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Hi, hallo und herzlich willkommen. Ich entführe Sie, ich nehme Sie mit nach Las Vegas zum Wrestling.
The following contest set for one fall is a no holds board match.
No disqualifications.
This is as tense an atmosphere as I have ever felt anywhere.
Muskelbepackt, schwitzende Athleten, die aufeinander springen und sich dabei nicht verletzen. Für die einen ist es komisch, für die anderen ist es ein Weg, die Welt besser zu verstehen. Mehr dazu in den kommenden 30 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Kunst, Kultur und vor allem auch Popkultur sind in den Vereinigten Staaten von Amerika ja doch relativ eng mit der Politik verflochten, ist auch nichts Neues. Schauspieler übernehmen politische Ämter, denken Sie an Schwarzenegger oder auch Reagan. PolitikerInnen sind zu Gast in Late-Night-Talkshows. Es gibt dramatische Nacherzählungen in Serien und Filmen über historische Ereignisse, die dann natürlich zu Kassenschlagern mutieren. Eigentlich also kein Wunder, dass US-Präsident Trump jetzt auch in den Kulturbetrieb greift. Und Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime und Disney Plus natürlich gehorchen. Wir ordnen das Ganze ein mit meiner Kollegin Lara Kalbert. Lara, was heißt das jetzt genau? Wie verhalten sich die Anbieter?
Naja, also statt diesem Trotz, den man vielleicht erwarten könnte, kommt halt voraus einer Gehorsam. Disney Plus entfernt Inhaltswarnungen, so Triggerwarnungen. Es gibt keine Einblendungen mehr von Filmen wie zum Beispiel Dumbo, wo da Vorstand bisher ist, könnten rassistische Inhalte kommen. Das wurde jetzt zusammengekürzt und da steht nur noch, dieses Programm wird in seiner ursprünglichen Fassung präsentiert, kann Stereotype oder negative Darstellungen beinhalten. Vorher wurde aber noch dazu gesagt, diese Stereotype waren damals genauso falsch wie heute. Das ist weg zum Beispiel. Mhm. Amazon Prime ist noch krasser, die bringen richtige Trump-Inhalte, zum Beispiel seine alte Reality-TV-Show The Apprentice. Oder produzieren sogar mit seiner Frau Melania Trump eine Dokumentation über sie selbst. Also sie produziert mit Amazon zusammen eine Geschichte über sich selbst. Und Netflix bringt drei Comedy-Specials in ihr Programm von dem Komiker Tony Hinchcliffe, der aufgefallen ist bei einer Trump-Wahlkampfveranstaltung, wo er Puerto Rico als schwimmende Müllinsel verunglimpft hat.
And these Latinos, they love making babies too. Just know that. There's no pulling out. They don't do that. They come inside, just like they did to our country. There's a lot going on. Like, there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. I think it's called Puerto Rico.
Okay, aber sind Anbieter wie Netflix nicht unabhängig und können ihre Inhalte selbst kuratieren? Also bestimmen, was sie für richtig halten? Warum machen die Medienkonzerne das alles mit?
Naja, also offiziell sind sie natürlich unabhängig. Hintergrund ist so ein bisschen diese Abschaffung von Trump von den DEI-Richtlinien, also Diversity, Equity, Inclusion, auf Deutsch Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, die in den letzten Jahren und erst aufgebaut wurden, gerade auch in Hollywood und in Medienproduktionen wurde da versucht, Leute aus marginalisierten Gruppen irgendwie besser darzustellen, mit reinzuholen. Und hinter diesen Medienkonzernen stecken ja auch teilweise Milliardäre, so zum Beispiel Jeff Bezos bei Amazon, für Amazon Prime. Und der ist ja offen Unterstützer von Trump. Der hat ja Wahlkampf viel gespendet, hat bei seiner Einschwörung, Inauguration, hat er viel Geld für die Kampagne gespendet. Für den ist Trumps radikal kapitalistische Politik natürlich super, weil sie ihn vor irgendwelchen Einschränkungen und Regularien bewahrt. Und er kann sich auf der anderen Seite dadurch natürlich mehr Einfluss erhoffen. Es ist quasi umgekehrter Lobbyismus, könnte man so ein bisschen sagen, indem er ihm vorauseilend gehorcht, versucht er dann Einfluss zu nehmen. Disney ist so ein bisschen weniger krass, aber hat auch schon immer so ein bisschen Fähnchen im Wind gespielt. Die geben sich nach außen gerne progressiv, denken an die Ariel-Diskussion und divers, aber hat dann oft auch wieder zurückgerudert, hat Dinge abgesetzt oder schnell wieder umgeschrieben. Die buhlen halt um AbonnentInnen für ihre Streamingdienste und Netflix ist dann noch viel krasser, was das angeht, oder noch viel stärker darauf angewiesen, weil die die halt nicht die Milliardäre im Hintergrund haben. Die haben kein Disney, kein Bezos, kein Amazon, die müssen selber sich finanzieren und die setzen auf diese Outrage Culture, also diese Aufregerkultur, die ja auch im Internet bei Algorithmen immer ganz gut zieht und die hatten die letzten Jahre einige große Flops, ziemlich teure Produktionen, die nicht so viel geguckt wurden und die brauchen natürlich umso mehr dann das Geld von den Leuten, die das abonnieren. Alle drei fürchten halt diese negativen Maßnahmen, die der Trump durch sein erratisches Verhalten in den letzten Wochen ja immer wieder zur Schau gestellt hat. Jetzt zuletzt zum Beispiel hat er sich selber zum Vorsitz des Kennedy-Zentrums für Kunst gemacht und will da auch die Anti-Wokeness jetzt regieren lassen und alles rausschmeißen, was zum Beispiel Drag-Artists und so sind.
Ja, wir haben darüber auch im Programm berichtet, aber was heißt das jetzt? Also Progressivität, Diversität, war es das jetzt? Ist es das Ende? Denn Hollywood galt ja eigentlich schon eher als liberal und auch ja progressiv.
Nein, also es ist, einerseits ist Streaming ja nicht das klassische Hollywood, da sind ja schon noch mehr Produktionsfirmen da als nur diese drei großen. Aber gerade Konzerne wie Disney und Amazon sind natürlich Giganten mittlerweile. Disney hat ja auch ganz viele Studios aufgekauft und unter sich vereint. Amazon hat das Hollywood-Urgestein MGM Studios gekauft. Also die sind schon groß und mächtig, aber es gibt natürlich noch andere. Und so Produktionen wie der Trump-kritische Film The Apprentice, The Trump Story von Ali Abbasi, sowas wird es wahrscheinlich dann erstmal nicht geben, weil die keinen Geldgeber oder keine Produktionsfirma finden. Aber es gibt noch sehr viel Anti-Trump-Haltung in Hollywood. Natürlich vor allem bei den Leuten, die da arbeiten, nämlich die SchauspielerInnen und die RegisseurInnen vielleicht noch. Also jemand wie Robert De Niro, Whoopi Goldberg oder auch zuletzt Zoe Saldana in ihrer Oscar-Rede haben sich immer gegen Trump gestellt und machen das auch jetzt immer noch. Und auch Late-Night-Show-Hosts sind traditionell eher gegen Trump und da hat zum Beispiel Stephen Colbert in seiner Late-Show eine Reaktion auf dieses Kennedy-Zentrum gebracht, das ich persönlich sehr witzig finde.
We here at the Trump Kennedy Center are just fine with Hamilton's decision to cancel its run. Because who needs them? We've got a whole slate of exciting musicals planned for 2025. Book your tickets today for hit shows like Mamma Mia, The Sound of Measles, School of Kid Rock, Jesus Christ Crypto Bro and The Book of Kremlin.
Also da ist natürlich schon noch Gegenbewegung da und mit Humor kann man sowieso immer gut Kritik machen und ihn treffen. Aber ob das natürlich ausreicht, ist fraglich.
Ja, und vor allem macht es denn überhaupt einen Unterschied oder großen Unterschied, wenn die Streamingdienste jetzt pro Trump sich bewegen?
Ich denke schon, auf jeden Fall, weil Medien haben ja schon einen großen Einfluss auf unser Denken und Handeln. Entweder halt subtil oder auch direkt, weil das natürlich durch sowas wie das Comedy-Special mit den rechtsradikalen Witzen oder so, das verschiebt ja auch wieder die Grenzen des Sagbaren. Und das wiederum führt zu richtiger Gewalt teilweise. Und dieses Vorgehen gegen Vielfalt und Gerechtigkeit und Inklusionspolitik, das stammt ja auch aus diesem rechtsradikalen Positionsstrategiepapier Project 2025. Und da steht auch ganz klar drin, dass sie eben die Kontrolle über Medien, Kunst und Kultur übernehmen wollen, was eines der Werkzeuge von faschistischen, diktatorischen Staaten ist. Also es ist schon auch ein weiterer Schritt in diese Richtung und das ist gefährlich. Also meiner Meinung nach, je mehr sich die Unterhaltungsmedien wie Streamingdienstleiter vor Trumps politischen Karren spannen lassen, desto gefährlicher ist es auch für eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft.
Netflix, aber auch andere Streaming-Anbieter wie Disney Plus und Amazon bewegen sich weg von ihrer diversen antirassismuskritischen und sensiblen Haltung. Triggerwarnungen werden beispielsweise verkürzt und die Infos hatte meine Kollegin Lara Kalbert. Herzlichen Dank.
Sehr gern.
Nerdiness, also ein Sonderling sein, ein spezielles Interesse haben. Ich persönlich finde das ja sehr sexy, sich in ein Thema richtig reinfriemeln, eine Leidenschaft für etwas, ja teilweise auch Absurdes entwickeln, großartig. Dass man als Nerd aber auch gerne mal als Freak abgewertet wird oder sogar als uncool gilt, das Gefühl, das kennt unsere Autorin und auch Übersetzerin Simone Goldschmidt-Lechner, vor allem auch aus ihrer Jugend. Und davon hat sie sich aber nicht abschrecken lassen. Sie ist sozusagen stabil geblieben, hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das heißt Nerd Girl Magic. Und über das Buch, über die Faszination im Allgemeinen und warum Wrestling im Besonderen auch magisch sein kann, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, und wir haben uns vor der Sendung geeinigt, wir wollen uns unbedingt duzen. Deshalb, Simone, es geht in deinem Buch um Anime, also japanische Zeichentrickfilmkultur, Gaming, Horror, Penpaper, Rollenspiele, Wrestling, Fanfiction. Damit beschreiben Fans oder schreiben Fans vor allem kreativ basierend auf einem Werk ihre eigene Geschichte und vieles, vieles mehr. Du hast eigentlich zu jedem Genre ein Kapitel geschrieben. Gibt es denn ein Thema, das dir besonders gefällt, dass du am liebsten hast?
Ich mag alles sehr, sehr gerne. Also ich kann mich in all diese Themen sehr gut eindenken. Ich glaube momentan, also es ist ja immer so in Phasen, in welcher nerdy Phase man sich befindet. Gerade bin ich in einer sehr starken Anime-Phase wieder. Ich schaue gerade den Anime Frieren, sehr empfehlenswert. Und ich spiele auch, also ich spiele gerade Persona 5. Das ist, also genau, da bin ich gerade drin.
Okay, dann lass uns gerne noch mal ein bisschen über die Definition sprechen. Was macht denn ein Nerd-Girl, ein Geek-Girl, also eine Streberin aus?
Es ist eine Person, die sich sehr intensiv mit Dingen beschäftigt. Man könnte auch fast sagen, ein bisschen obsessiv ist mit Dingen und sich immer weiter da reinarbeitet. Und ich glaube, das Spezielle am Nerd-Girl-Sein ist einfach aus der Positionierung heraus schon eine kritische Haltung, die sich dann im Umgang mit den Themen, die man so gut findet, auch dann wiederum zeigt.
Und vielleicht auch noch eine letzte allgemeine Frage dazu, bevor wir auf deine ja kritischen Intentionen zu sprechen kommen. Was fasziniert dich an der Kultur? Also warum musst du im Allgemeinen ein Buch über Nerdiness oder auch Geek-Culture schreiben?
Ja, also es wird ja sehr gerne abgewertet, gerade von den klassischen Medien. Es gibt ja die E-Literatur und das zählt auf jeden Fall zum Beispiel nicht dazu. Also es ist keine ernste Kunst und Kultur, sagt man. Aber ich finde, man muss es sehr, sehr ernst nehmen, weil es so bedeutend ist für unser politisches Leben in der Welt. Und genau, und diese Trennschärfe, die gibt es ja vor allem im deutschsprachigen Raum. Mhm. Das Popkulturelle ist ja sehr viel stärker integriert, auch in ernster Literatur, wenn man es so nennen möchte, oder Kunst oder Kultur im anglophonen Bereich zum Beispiel.
Ja, deshalb ist doch gut, dass wir jetzt sozusagen auch dieses Thema, dieses Genre mit in die Hochkultur integrieren. Ihre oder deine Intention ist es ja auch, aufklärerisch zu agieren. Also du möchtest, wenn ich dich richtig gelesen habe, beziehungsweise das, was ich gelesen habe, marginalisierte Gruppen ermächtigen. Du schreibst an einer Stelle über sogenannte Gatekeeper, also Wächter. Wer ist damit gemeint? Wer verhindert sozusagen das Nerdgirl?
Also es ist traditionell ja so, dass das Bild des Nerds sehr stark verbunden ist mit einem unangepassten Cis-Mann-Weiß, würde man sagen, im Alter von, sagen wir mal, 20 bis 50 Jahren, wenn man es so ein bisschen weiterfasst. Und es gibt natürlich Personen aus diesen Gruppierungen, die das sehr stark verteidigen. Das sehen wir ja an so Beispielen wie Gamergate, was ja dann in QAnon gemündet ist, zum Beispiel. Oder ja, also auch im Anime oder Star Wars oder Star Trek, da gibt es eben Männer, die das sehr stark verteidigen, dass es eben ein exklusiver Space bleiben soll. Gleichzeitig waren natürlich Frauen und andere marginalisierte Positionen immer schon in diesen Nerd-Spaces vertreten. Das ist ganz speziell auch bei Star Trek der Fall. Star Trek gäbe es nicht, wenn es, gäbe es nach der ersten Staffel sozusagen nicht, wenn nicht diese Frauen damals in erster Linie, die Fanfiction geschrieben haben über Kirk und Spock, so stark gekämpft hätten gegen die Absetzung der Serie. Ja.
Und das alles ist auch Teil ihres Buches. Es geht um Sexismus in der Gaming-Szene, Rassismus auch in Rollenspielen. Sie haben das gerade auch schon angerissen. Würden Sie denn dann, oder jetzt bin ich schon wieder im Sie.
Nein, voll okay.
Würdest du denn trotzdem sagen, dass diese Nerd- und Geek-Kultur ein Rückzugsort für queere, neurodivergente, nicht weiße Menschen ist? Oder bleibt es doch nur eine Nische?
Ich glaube schon, dass es ein Rückzugsort auch sein kann. Also es findet sich ja da eine spezielle Art von Community auch. Wenn man zum Beispiel an Pen-and-Paper-Rollenspiele im Speziellen denkt, was da zum Beispiel neurodivergente Menschen gut lernen können, ist so ein soziales Skript. Also wie verhalte ich mich in verschiedenen Situationen, auch im echten Leben vielleicht. Und das ist, das kann auch sehr hilfreich sein für diese Kontexte. Und es kann auch einfach Community Building sein, weil sich gemeinsam so zu interessieren für bestimmte Sachen ist einfach wirklich eine ganz tolle Sache.
Aber es ist nicht trotzdem auch anstrengend, weil ich denke, trotzdem ist die Community doch eher wohl klein und die Gatekeeper sind immer noch sehr groß und mächtig, oder?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass die Community so klein ist. Ich glaube, sie wird klein gedacht im Mainstream. Aber eigentlich ist sie sehr, sehr groß. Also wenn man ja nach Leipzig, zum Beispiel auf die Leipziger Buchmesse geht, da sieht man ja einfach die große Bandbreite in der Comic- und Manga-Messe von Menschen, die das fasziniert. Und zum Beispiel in populärer Musik, Hip-Hop insbesondere, finden sich ja immer mehr auch Anime-Referenzen. Ja.
Dann kommen wir mal auf das eine spezielle Kapitel zu sprechen und legen unseren Fokus auf das Thema Wrestling. In Kapitel 11 geht es darum, ich habe ja da natürlich, muss ich gestehen, ein Klischee im Kopf von Männern in Glitzerunterhosen, die sich verkloppen und aufeinander schmeißen, da sich nicht wirklich wehtun, ist alles nur Show, aber es ist natürlich viel mehr als das. Ja, was interessiert dich am Wrestling?
Oh, also ich bin ja mit Wrestling so ein bisschen groß geworden. Ich habe damals in Südafrika sehr viel mit meinen Cousins und Cousinen Wrestling auch geschaut. Und es ist einfach eine riesige Faszination, die von diesem Physical Theater, also es ist ja ein Theater, das stattfindet in Echtzeit. Diese Geschichte umspannt ja mehrere Jahre und diese Figuren, die die WrestlerInnen dann verkörpern, die sind sozusagen innerhalb der Story in Echtzeit, bewegt sich dann alles auf ja so eine Katharsis hin. Mhm. Und ich meine, es ist ja auch sowas wie ein Morality Play oder
Gut gegen Böse.
Genau, also es ist Gut gegen Böse. Man hat eben die Babyfaces, die Guten und die Heels, die Bösen. Und denen werden sehr feste Rollen zugeschrieben. Aber was gleichzeitig sehr faszinierend ist, ist, dass das nicht funktioniert ohne das Publikum. Also, wenn das Publikum beschließt, dass ein Wrestler doch kein Babyface ist, dann kann die Wrestling-Firma so viel machen, wie sie will. Sie wird ihn nie zum Babyface machen können oder sie oder them. Genau, und das ist zum Beispiel im Fall von Roman Reigns der Fall gewesen, der als Babyface aufgebaut wurde. Aber die Fans haben ihn nicht akzeptiert und dann hat er so einen Heel-Turn gemacht und ja.
Also die Fans tragen auch nicht nur eine Verantwortung, sondern haben auch wirklich Einfluss auf das Szenario der Wrestling-Kultur. Ja. Und vor allem geht es auch doch auch um eine gewisse Echtheit. Also die Grenze zwischen Kunstform und Realität verschwimmt, so beschreiben sie es auch in ihrem Buch. Kann denn Wrestling dabei helfen, dass die große Frage jetzt, die Welt besser zu verstehen?
Ich denke schon, gerade wenn wir uns jetzt den US-amerikanischen Raum anschauen, also es gibt ja verschiedene Spielarten des Wrestlings, muss man ja auch sagen, die in verschiedenen kulturellen Kontexten auch unterschiedlich geprägt sind. Aber das Wrestling, das wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist das US-amerikanische Wrestling. Und vieles, was auf der politischen Bühne passiert, ist sehr ähnlich den Geschichten, die dort verhandelt werden. Und auch die Aufrufe, die zum Beispiel Donald Trump macht, oder die Musk macht, die sind ja sehr ähnlich einem Wrestler vor einem großen Match, der sozusagen die Gegnerinnen einschüchtern möchte. Mhm. Und die Frage ist ja auch, also man sagt ja bei Wrestlern, sie sind in Kayfabe, wenn sie ihre Persona anhaben und diese Rolle übernehmen. Und bei so PolitikerInnen wie Trump oder Musk oder so, da würde man ja auch sich fragen, ob die sich nicht eigentlich ständig in Kayfabe befinden und das quasi nicht mehr ablegen können.
Aha, interessante Theorie. Und ein Zitat würde ich auch gerne noch setzen. Und zwar sagen sie an einer Stelle, spiegelt Wrestling sozusagen den aktuellen Zustand unserer postpandemischen, immer weiter rechtsdriftenden Gesellschaft wider. Wie ist das gemeint?
Ja, also es sind ja sehr verkürzte Narrative, die im Wrestling stattfinden. Und es ist ja eine sehr starke Dichotomie, die da aufgebaut wird. Und das sehen wir ja in unserer realen Welt gerade ganz stark, dass es mehr so geht, um da hinter einer Person oder der anderen zu stehen. Also quasi ein Team zu bilden, wenn man möchte. Ja.
Und abschließend, Ihr Buch ist eine ja klare Kritik an patriarchale, sexistische und rassistische Strukturen innerhalb auch der Nerd-Szene, aber auch eine Liebeserklärung, wenn man sich einliest. Und vor allem verändert sich die Kultur. Das heißt, welche Hoffnung haben Sie mit diesem Buch?
Ich hoffe erstens, dass es ganz viele Nerd-Girls erreicht und natürlich auch viele, die es noch sein wollen oder werden. Und andererseits denke ich, dass wir gerade in diesen Zeiten auch einen positiven Aspekt brauchen, an dem wir uns festhalten können, wenn wir uns mit Politik und der Gesellschaft im Allgemeinen auseinandersetzen. Und ich glaube, das kann ein Ansatzpunkt sein, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.
Es ist an der Zeit, das Bild des Nerds neu zu denken. So lautet der Appell von Simonique Goldschmidt-Lechner. Ihr Buch Nerd Girl Magic ist im Verbrecherverlag erschienen, gibt's für 22 Euro. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christiane Abelein.
Für Bundeskanzler Scholz ist diese Vereinbarung eine kraftvolle Investition in den Kulturstandort Deutschland. Gemeint ist ein neues Finanzierungsabkommen für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie bekommt künftig 10% mehr Geld von Bund und Ländern. Ab 2026 sind es dann knapp 135 Millionen Euro jährlich. Scholz unterzeichnete die Übereinkunft für die größte deutsche Kultureinrichtung zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder im Bode-Museum in Berlin. Der dortige regierende Bürgermeister Wegner sagte dazu:
Wir haben einen Reformprozess gestartet und das für Berlin natürlich besonders gut. Wir sind Sitzland dieser Stiftung. Gerade in diesem Jahr feiern wir das 200-jährige Jubiläum unserer Museumsinsel. Es sichert diese Schätze, die wir in dieser Stadt haben. Und diese Schätze haben ja eine Strahlkraft weit über die Landesgrenze Berlins hinaus, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Und das ist ein gutes, ein starkes Signal des Bundes und der Länder.
Berlins Regierungschef Kai Wegner, CDU. Spotify zahlt die Hälfte der Tantiemen an unabhängige Künstlerinnen und Künstler und ihre Labels aus. In Zahlen gesprochen sind das laut dem aktuellen Jahresbericht des Streamingdienstes 5 Milliarden US-Dollar, 500 Millionen mehr als im Vorjahr. Vor allem kleinere und unabhängige Musikschaffende hatten Spotify immer wieder kritisiert, wegen der ihrer Ansicht nach geringen Summen für ihre Streams. So bekommen viele Songs auf der Plattform nicht genügend Abrufe, um überhaupt vergütet zu werden. Von 1901 bis 1903 lief die erste deutsche Expedition in die Antarktis. Mehr als 120 Jahre später digitalisiert das Leibniz-Institut für Länderkunde die umfangreichen Aufzeichnungen der Forschungsreise. Darunter sind rund 1400 Fotografien. Alle Glasnegative und Papierabzüge sollen nach und nach für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sie zeigen typische Tier- und Pflanzenarten, die Landschaft, aber auch Bilder der Expedition an sich. Die Schwarz-Weiß-Fotografien lassen die Gegensätze besonders deutlich hervortreten, etwa zwischen dem Eis und einem großen dunklen Fesselballon für Messungen und Aufnahmen aus der Luft. Die Aufarbeitung der Ergebnisse der Expedition benötigte dem National Geographic zufolge mehr als 2 Jahrzehnte. Dann erschienen insgesamt 3 Atlanten und 20 Textbände. Allein 12 der Bücher waren dem Tierreich der Antarktis gewidmet und aufwendig mit Fotografien und Holzstichen illustriert. Das Stück Hashtag Motherfucking Hood am Berliner Ensemble geht in die Pause. Damit reagieren die Regisseurin Jorinde Dröse und die Schauspielerin Claude de Demont auf Diskriminierungsvorwürfe. Bis diese aufgeklärt seien, wolle man das Stück nicht mehr aufführen, schrieben sie auf Instagram. Das Ein-Personen-Stück erzählt von den Widrigkeiten, denen Mütter heute ausgesetzt sind. In der vergangenen Woche hatte der Spiegel über mutmaßliche Missstände in der Maskenabteilung des Berliner Ensembles berichtet. Das Magazin bezog sich auf Aussagen von 16 früheren und aktuellen Mitarbeiterinnen. Die Frauen sprechen von Schikane, unter der besonders Mütter zu leiden hätten. Man habe von ihnen ständige Verfügbarkeit verlangt. Das Berliner Ensemble weist alle Anschuldigungen zurück.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und ich bin Busatyam. Hallo und herzlich willkommen. Und auch bei uns geht es gleich um das Thema Mutterschaft. Mama, Mutter, Mutti, Rabenmutter, Glucke, Helikoptermutter. Es gibt ja teils fragwürdige Zuschreibungen. Vor allem ist es natürlich auch wichtig, dass sie fürsorglich, liebevoll oder doch dann überfordert ist. Über die Bedeutung des Mutterseins in Kunst und Musik gibt es eine neue Ausstellung in Düsseldorf. Und wie vielversprechend die ist, das hören Sie gleich. Mama ist ja oft das erste Wort, das Kinder sagen, stammeln, schreien, brabbeln, mal aufgeregt, mal liebevoll oder auch mal ängstlich. Mama, so lautet auch der Titel der Ausstellung in Düsseldorf, die diese Person auf den Prüfstand stellt. Die fragt, wie sich das Bild der Mutter in Kunst und Gesellschaft verändert hat. Ja, was Mutterschaft heute bedeutet und natürlich auch, welche Erwartungen teils überzogene es gibt. Im Untertitel der Ausstellung heißt es von Maria bis Merkel. Insofern geht es auch um politische Erwartungen. Aber beginnen tut sie mit einem jungen Sänger, der seine Mutter idealisiert. Sabine Oelze berichtet.
Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama.
Heintje als Empfangskomitee. In einem Spielfilm der 1960er Jahre besingt der Kinderstar die allzeit verfügbare Mutter wie eine Heilige. Doch die Ausstellung Mama im Museum Kunstpalast ist alles andere als nostalgisch und muffig. Mit Ironie und viel Tiefgang zeigt sie, wie Mutterschaft idealisiert, vereinnahmt und hinterfragt wurde. Vom Mittelalter bis heute. Eine der drei Kuratorinnen ist Linda Konze.
Wir haben mit diesem Thema Mutterschaft uns direkt am Anfang dazu entschieden, das eben nicht nur über die Kunst zu thematisieren und auch nicht nur auf die Gegenwart zu schauen, sondern wirklich zu sagen, wir machen den ganz großen Rundumschlag. Wir zeigen Werke aus dem 14. Jahrhundert bis zur Gegenwart und eben auch nicht nur Kunstwerke, sondern auch Alltagsgegenstände und Relikte der Popkultur.
Der große Rundumschlag, das sind mehr als 120 Exponate. Die Mutter als Heilige mit dem Jesuskind auf dem Schoß, lange ein zentrales Motiv der Kunstgeschichte. Marienfiguren aus dem 14. bis 18. Jahrhundert hängen an einer Wand, als würden sie schweben und strahlen Entrücktheit aus. Daneben ein Staatsfoto von Queen Elizabeth, umgeben von ihren Kindern. Mutterschaft ist schon immer ein Politikum. Im Untertitel verweist die Ausstellung auf Altkanzlerin Angela Merkel, Spitzname Mutti, wie Spiegelcover demonstrieren.
Ja, eine Frau an der Macht, die Mutter ist die einzige Assoziation, die Menschen dazu einfällt. Und gleichzeitig zeigen Studien, dass sie in ihrer politischen Karriere von diesem Begriff aber letztlich doch sehr profitiert hat.
Weil er durch Fürsorglichkeit und Opfersinn positiv besetzt ist. Die Ausstellung ist in 8 farbige Kapitel gegliedert. Wer übernimmt Care-Arbeit? Was ist eine gute Mutter? Wie wird Mutterschaft medial inszeniert? Von der historischen Milchpumpe über das Mutterkreuz der Nationalsozialisten bis zur Selbstinszenierung der überforderten Künstlerinnen des 21. Jahrhunderts vor der Kamera ist alles dabei. Das älteste Exponat ist ein geschnitztes Holzrelief von 1550. Es zeigt eine von Frauen bevölkerte Geburtsszene.
Das finde ich deshalb so besonders, weil man diese ganzen vielen Frauen sieht, die an dieser Geburt beteiligt sind und die eben nicht nur Fürsorge leisten für das Kind, was geboren ist, sondern auch für die Mutter, die gerade geboren hat. Das ist so ein Bild, was so dieses It takes a village to raise a child sehr schön repräsentiert.
Ein anderes Highlight, Paula Modersohn-Beckers Gemälde Stillender Mütter von 1902. Ein sehr intimer Blick auf Mütter und Neugeborene. Dass Mutterschaft durchaus eine Qual sein kann, zeigt eine Skulptur, die an ein surreales Milchpumpenmonstrum in XL erinnert.
Wir haben hier diese Skulptur von Camille Henrot mit dem Titel The End of Me, der sich eine Frau gewissermaßen in einer Milchpumpe auflöst.
Eigentlich ist nur noch die Hose zu sehen. Der Rest ist mit der Abpumpstation verschmolzen.
Und die Milchpumpe haben wir dann auch als Objekt in der Ausstellung. Eine Milchpumpe aus den 50er Jahren, eins der ersten Modelle dieser Art, die es gab. Es löst einen Schauder aus, dieses Gerät.
Ein überquellendes Bücherregal voller Erziehungsratgeber illustriert den Druck, unter dem Mütter stehen. Die Künstlerin Judith Sarmen inszeniert sich daneben als Mutter am Rande des Nervenzusammenbruchs. In einer Hand ein Messer, mit dem sie ein Brot schneiden möchte, in der anderen hält sie ihr nacktes Baby. Die Perspektive der Ausstellung ist zwar überwiegend westlich, aber nicht nur.
Da wäre zum Beispiel die Künstlerin Shumi Anjuman, die aus Bangladesch stammt und dort ganz stark sich mit der queeren Community beschäftigt und deren Kämpfe verfolgt und begleitet.
Das Mutterbild ist im Wandel. Zum Schluss lädt das sogenannte Mammophon zum Zuhören ein. Düsseldorfer Stimmen über das, was Mütterlichkeit ausmacht, lassen sich über Lautsprecher hören in einer gemütlichen Lounge.
Das ist Fürsorge, ein Verantwortungsgefühl. Ich nehme Anteil, ich spüre Nähe und eine starke Vertrautheit.
Die sehr sehenswerte, unterhaltsame und anregende Ausstellung Mama im Museum Kunstpalast in Düsseldorf springt mutig zwischen den Jahrhunderten hin und her und macht eines klar: Muttersein ist und war nie nur privat.
Mama von Maria bis Merkel, ab heute bis zum 3. August gibt es die Ausstellung zu sehen im Kunstpalast Düsseldorf. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer war sehr früh ein absoluter Gegner der Nazis. Er war aktiv im Widerstand. Kurz vor Kriegsende wurde er auf persönlichen Befehl Hitlers hingerichtet. 2022 wurde in den USA ein Kinofilm über Bonhoeffer geplant. Schien eigentlich eine gute Sache zu sein, so dachte man. Renommierte deutsche Schauspieler sagten für das Projekt zu. Aber bevor er 2024 in die amerikanischen Kinos kam, gab es einen Protestbrief, und zwar von Nachfahren Bonhoeffers und auch von der Internationalen Bonhoeffer Gesellschaft, und zwar gegen die Vermarktung des Films. Der Vorwurf: Bonhoeffer wurde in diesem Film für rechte evangelikale und nationalistische Trump-Anhänger vereinnahmt. Klingt absurd, aber tatsächlich ist ausgerechnet Bonhoeffer ein Idol der rechten Szene in den USA. Und auch hier bei uns im Kompressor sprach ich mit Bonhoeffer-Experte Henze über die groben historischen Fehler. Aber jetzt kommt Bonhoeffer in die deutschen Kinos. Christian Berndt.
Die deutsche Kirche muss sich auf Gottes Wort allein berufen, nicht auf eines Mannes Wort. Und insbesondere nicht auf das Wort des Führers.
Dietrich Bonhoeffer predigt mitten in der NS-Zeit gegen den Führerkult. Der US-amerikanische Spielfilm Bonhoeffer zeigt den Theologen und Beteiligten am Widerstand gegen Hitler als Helden des antifaschistischen Kampfes. Doch noch bevor der Film 2024 in die amerikanischen Kinos kam, veröffentlichten Nachfahren Bonhoeffers und die Internationale Bonhoeffer-Gesellschaft einen offenen Brief gegen die Vermarktung des Films. Der Leiter des Bonhoeffer-Hauses, Arno Hellwig.
Die Angel Studios als Vertriebsfirma haben mit Trailern und Ähnlichem beworben, die uns Sorgen bereitet haben. Auf dem Plakat sieht man Bonhoeffer mit einer Waffe in der Hand. In Trailern wird eine Szene hervorgehoben, wo es darum geht, dass der deutsche Staat von innen heraus vereinnahmt wurde. We were invaded from within, ist es im Englischen. Das ist für ein amerikanisches Publikum ganz klar eine Anspielung auf den Deep State, der Thema im Wahlkampf. War.
Als Deep State bezeichnen amerikanische Rechte eine angebliche Unterwanderung des Staates durch Liberale und Linke. Dass in den USA ausgerechnet der entschiedene Nazi-Gegner Bonhoeffer zum Heroen der extremen Rechten wurde, findet Hellwig nicht überraschend.
Wir haben an der Erinnerungs- und Begegnungsstätte Bonhoeffer-Haus in Berlin Gäste aus aller Welt. Etwa 40% kommen aus den USA, wo Bonhoeffer sehr viel intensiver noch gelesen wird in den Gemeinden, in Arbeitsgruppen, Bibelkreisen als in Deutschland, würde ich sagen. Er ist dort sehr bekannt und es funktioniert, diesen Namen zu verwenden.
Und auch, dass die Angel Studios den Film in den USA direkt nach den Wahlen im November 2024 herausbrachten, hält Hellwig nicht für Zufall. So hätte der Film für die Evangelikalen im Falle einer Wahlniederlage Trumps als Motivation für einen Aufstand dienen können. Die Angel Studios, die Filme mit christlicher Botschaft produzieren und verleihen, hatten 2023 mit Sound of Freedom einen Film herausgebracht, der klar als Propaganda für Trump zu verstehen ist. Von der Vermarktung des Bonhoeffer-Films haben sich auch die beteiligten deutschen Schauspieler wie Jonas Dassler öffentlich distanziert.
Weil wir oder ich gesehen habe, dass das Marketing in den USA völlig in eine Richtung gegangen ist, die für uns nicht vertretbar ist. Und dann wurde das ja sozusagen benutzt, auch in einem Wahlkampf mit Hashtags über Are you ready to take the final step?
Ein unverhohlener Aufruf zur Rebellion. Der Film aber habe, so Dassler, nichts damit zu tun, sondern warne vor dem Faschismus. Der deutsche Filmverleih Kinostar bringt Bonhoeffer trotz dieser Debatten jetzt hierzulande ins Kino. Geschäftsführer Michael Rösch.
Die Bonhoeffer-Gesellschaft und auch die Schauspieler haben sich zu Recht davon distanziert und auch wir finden die Kampagne problematisch und auch der Regisseur übrigens. Das hat aber nichts mit dem Film selbst zu tun. Und deswegen haben wir von Anfang an gegengesteuert und haben die Kampagne komplett anders gestaltet, was auch dazu geführt hat, dass die Schauspieler den Film in Deutschland unterstützen.
Kinostar bringt den Film in Deutschland heraus, so Rösch.
Weil es ein guter Film ist, der sich gegen Antisemitismus wendet und der einfach ein wichtiger Film in unserer Zeit ist.
Auch den Regisseur des Films Todd Kamanicki störte die Kampagne von Angel Studios.
I hated that campaign.
Er hasste die Kampagne, meint Kamanicki, und er hatte auch von Sound of Freedom nichts mitbekommen, weil er seinerzeit in der Postproduktion seines Bonhoeffer-Films steckte. Sein Film habe nichts mit der Kampagne des Studios zu tun. Es sei ein komplett antifaschistischer Film, meint Kamanicki. Allerdings sieht Arno Hellwig auch den Film problematisch. In Bonhoeffer gäbe es Anspielungen, die eine rechte Klientel zur Rebellion motivieren könnten. Etwa die Verfälschung eines Bonhoeffer-Zitates, wie sie genauso in der Bonhoeffer-Biografie des rechten Radiomoderators und Trump-Unterstützers Eric Metaxas zu finden ist, der auch die Lüge von Trumps gestohlenem Wahlsieg 2020 verbreitet hat. Das Zitat beschreibt Bonhoeffers Dilemma als Christ, das Attentat auf Hitler zu unterstützen.
Er weiß, er muss eine Entscheidung treffen. Handle ich, mache ich mich schuldig, handle ich nicht, mache ich mich auch schuldig. Eric Metaxas verkürzt das in seiner Biografie zu Not to act is to act, was die Schuldfrage nur auf eine Seite schiebt, nämlich wenn man nicht handelt, macht man sich schuldig. Wenn man handelt, agiert man als guter Christ. Und dieses Zitat hat es auch in den Film geschafft.
Kamanicki meint, sein Film habe nichts mit Metaxas Buch zu tun und in der deutschen Fassung des Films sei das Zitat korrigiert worden. Es klingt überzeugend, wenn Kamanicki sagt, dass er als Wähler der Demokraten nichts mit rechten Nationalisten zu tun hat. Aber nicht nur die gravierenden historischen Fehler im Film, sondern auch die bizarre Weise, mit der Bonhoeffer am Ende des Films zu einer Art Jesusfigur stilisiert und damit aus dem Kontext der Zeit des Nationalsozialismus gelöst wird, trägt dazu bei, den Film offen für rechte religiöse Interpretationen und zum Streitobjekt des amerikanischen Kulturkampfes zu machen.
Christian Bernd war das. Der umstrittene Film Bonhoeffer kommt in die deutschen Kinos.